Hallo und herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast. Mein Name ist Anita. Frauen haben es noch immer ungleich schwerer in der Gesellschaft. Nach einem Leben als Teilzeit-berufstätige Mama und einer Ausbildung zur Beraterin und Trainerin habe ich mir mit 49 Jahren meinen Traum erfüllt und zu studieren begonnen. In meinem Podcast begebe ich mich auf die Suche nach inspirierenden Vorbildern, um zu erforschen, was Frauen bewirken können und wie sie sich für die Gesellschaft einsetzen. Meine heutige Gästin arbeitet in einem männerdominierten Berufsfeld. Sie ist Mama und will auch andere Frauen für ihren Beruf ermutigen. Hallo Elli, schön, dass du im Frauenstimmen-Podcast zu Gast bist. Kannst du dich bitte kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
Sehr gerne, hallo. Ich bin die Elli Root, ich bin 31 Jahre alt und ich arbeite als DJ. Genau.
Für mich, wenn ich DJ höre, fällt mir natürlich sofort ein Mann ein. Mhm. Ich kann mich erinnern, früher habe ich auch gehört DJ'n. Nennst du dich DJ'n auch oder nicht? Wie ist das mit dem Begriff?
Das ist ganz lustig. Also auf meiner Website steht DJ'n, aber wenn man den richtigen Gebrauch verwenden möchte, sollte man DJ verwenden für Frauen und Männer, weil der Begriff DJ'n leitet sich von Tarzan und Jane ab. Und Disc-Jockey heißt ja eigentlich ein Jockey im männlichen und weiblichen Sinne. Dementsprechend ist es falsch, wenn man auf eine feministische Art und Weise das sagen möchte, dann bin ich ein DJ. Aber dadurch, dass mich die Leute explizit auch im Internet als Frau suchen, ist es natürlich für mich wichtig, mich auch als DJ zu nennen, einfach auch um eine gewisse Sichtbarkeit zu haben und auch eine Unterscheidung von meinen anderen Kollegen und vor allem männlichen Kollegen zu geben.
Was genau machst du?
Ich sage immer, ich bin wie ein Art Bäcker. Oder wie eine Patissiere. Das heißt, ich mische verschiedene Ingredienzen zusammen und schaue, dass was möglichst Gutes dabei rauskommt. Und bei mir sind es keine Zutaten wie Zucker, Milch und Mehl, sondern bei mir sind es verschiedene Musikrichtungen, verschiedene Musikstile. Und das ist das Schöne an meiner Aufgabe, weil natürlich könnte man sagen, ja, du spielst ja nur ein Lied nach dem anderen. Kann man auch machen, ist aber Fahrt. Was ich gerne mache, ist, dass ich verschiedene Lieder, und das ist ja eigentlich die Aufgabe eines DJs, mische. Also das Mixen kommt ja auch daher, dass man es schafft, Lieder, die es bisher gibt, auf eine neue Art und Weise zu interpretieren. Und das ist eigentlich das Schöne an meiner Arbeit. Außerdem ist es wahrscheinlich auch ganz wichtig zu sagen, wenn man für einen Gig gebucht wird, wo man vielleicht, weiß ich nicht, zwischen 3 und 6 Stunden auflegt, dann ist das ja wie wie eine Art Theaterstück. Also das ist ja wie ein Aufbau. Du startest ja nicht gleich mit dem absoluten Highlight, sondern du baust es auf wie ein schönes Musikstück. Und das ist auch das Schöne für mich, dass ich die Leute an so einem Abend begleiten darf. Also ich baue es ja auf mit ruhiger Musik, dann wird es vielleicht ein bisschen spannender. Und wenn die Leute dann bereit sind und locker sind, dann kann man loslegen. Und das ist es auch. Also es ist eine sehr menschliche Arbeit, weil man auch auf die Bedürfnisse von den jeweiligen Personen eingehen sollte, im besten Fall.
Es klingt sehr gut. wenn man jetzt bei dir so bucht, sprechen die Leute das mit dir ab? Oder kommt das von dir? Also zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Arten von Veranstaltungen. Das können Firmenveranstaltungen sein, das kann aber auch eine Hochzeit sein. Wie gehst du da vor? Oder planst du das komplett allein, so wie du dir denkst, das könnte passen?
Ich habe auf meiner Website stehen, dass der Kunde den Ton angibt und das ist mir auch immer sehr wichtig, weil ich lege eben auf verschiedensten Veranstaltungen auf. Das heißt, zum einen sind es Hochzeiten und da geht es natürlich darum, das sind Brautpaare, die ich natürlich nicht immer kenne. Und für mich ist es ganz wichtig, dass ich vorab mit dem Brautpaar mich ein bisschen abspreche und kläre, was für Musik hört ihr eigentlich gerne oder was sind Lieder, die euch als Paar ganz wichtig sind. Und meistens ist es so, dass sie mir dann eine Liste schicken mit ein paar Tracks, die sie sehr gerne hören. Und dann kann ich einfach schon einmal ein Gespür bekommen, okay, wo geht die Reise hin? und kombiniere das dann natürlich auch mit Liedern, wo ich einfach weiß, ja, das kommt gut an, das hören die Leute auch. Und auf Firmenveranstaltungen ist es natürlich was anderes, weil ja, das hängt davon ab, oft will der Kunde genau, dass ich einfach mein Ding mache. Das freut mich umso mehr, weil dann kann ich natürlich meinen eigenen Stil spielen. Und andernfalls ist es so, dass ich einfach bei Weihnachtsfeiern natürlich auch vorab klären möchte, wie schaut's aus mit den Gästen, was hören sie gerne. Und das ist ja auch für mich irgendwie das Interessante an meiner Arbeit, dass man, ich bin nicht nur ein Haus-DJ sozusagen, also das ist ja furchtbar fad. Ich möchte ja mehr. Also ich finde es extrem interessant, wenn ich zum Beispiel mal auf einer, weiß ich nicht, ich hatte eine Hardstyle-Hochzeit, ja, wo es um ganz schnelle Musik geht. Das hört sich ja schräg an, aber das ist ja lustig, ja. Oder dann hatte ich auch eine Punk-Hochzeit, wo ich auch wieder verschiedene Musikrichtungen kennenlerne. Und das feiere ich eigentlich auch sehr.
Also das heißt, einerseits klingt es sehr persönlich und du bist auch sehr breit gestreut. Also das heißt, du kannst dich musikalisch auf alles einlassen.
Das stimmt, ja.
Klingt gut. Du hast ja ursprünglich Philosophie studiert. Das ist ja auch die Auseinandersetzung mit dem Menschsein. Also das passt irgendwie ganz gut, aber trotzdem fehlt mir da so der Zusammenhang, wie man da von Philosophie zu DJ kommt.
Ja,
wie war das? Wie war dein Weg?
Eine gute Frage, aber ich glaube, das beschreibt mich sehr gut, weil ich sehr viel schon ausprobiert habe und mich einfach auch wahnsinnig viel interessiert. Und ich denke mir, ich habe nur dieses eine Leben und ich muss da möglichst viel rausholen. Ich habe jetzt nicht einen FOMO, aber ich denke mir einfach, es gibt so viele spannende Bereiche. Und ja, also wie soll ich sagen, ich habe nach der Schule angefangen, Fashion Business zu studieren in Paris. Das war sehr toll. Dann bin ich drauf gekommen, dass die Modebranche sehr oberflächlich ist und ausbeuterisch. Dann wollte ich wieder zurück zu den Dingen sozusagen und habe eh immer schon Philosophie gerne gemocht, aber ich dachte mir, naja, was soll ich damit machen? Und da gibt's ja immer den Spruch, dass man als Philosoph Taxifahrer wird. Nein, ich wurde DJ. und das Philosophiestudium hat mich extrem befriedigt. Das ist einfach so eine, ja, es war einfach ein reiner Selbstzweck. Also da geht es nicht darum, dass ich dann weiß, wenn ich das studiere, dann mache ich mal viel Geld, sondern sich einfach mit diesen großen Fragen auseinanderzusetzen. Und auch meine Studienkolleginnen waren auch alle so spannende Leute, weil das Leute waren, die einfach ja zu diesem Thema gestanden sind und dafür auch gelebt haben. Und naja, dann habe ich den Bachelor abgeschlossen und dann noch im Master Ethik studiert, weil dann habe ich mir gedacht, jetzt ist eh schon wurscht. Jetzt kann ich gleich all in gehen. Und naja, dann, die Musik hat mich immer schon begleitet. Also ich habe als Kind Klavier gespielt und dann als Schülerin Schlagzeug in verschiedenen Bands. Und irgendwann geht man halt aus und sieht DJs, wie sie auflegen. Und dann waren wir mal auf so einem Downtempo-Fest oder Festival und ich habe eine DJ gefragt, also wie sie zur Musik gekommen ist und wie sie auflegt. Und sie sagt, naja, sie wollte einfach Musik machen, zu der sie gerne selber tanzt. Und das fand ich so inspirierend. Martha van Straten ist das übrigens gewesen. Kann man sich anhören, die ist eine tolle Musikerin. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das könnte ich eigentlich auch machen. Und habe dann einen Kurs besucht. Und irgendwie hat mir das so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, naja, vielleicht kann ich das auch mal zu meinem Beruf machen. Und habe scherzhalber zu meiner Mutter gesagt, Mama, was hältst du davon, wenn ich jetzt DJ wäre? Es war eigentlich nicht ernst gemeint, weil ich mir dachte, wie wird man das schon? Und sie hat nur gemeint, ja, bitte, ich soll alles machen, solange ich glücklich bin. Und das fand ich sehr schön.
Ja, das ist ja das Ideal, wenn man genau so leben kann.
Das stimmt.
Ja, wenn wir jetzt schon dabei sind beim DJ, wie ist da so die Ausbildung und der Einstieg? Was muss man können oder wissen, wenn man als DJ arbeiten will oder eine DJ
ja,
werden möchte?
Das, glaube ich, das Wichtigste ist einfach zu wissen, es ist wie mit der Kunst, wie wird man Künstler? Also ja, im Unterschied zu einem Notar, der genau weiß, er muss studieren und dann muss er folgende Prüfungen ablegen, ist es natürlich viel freier und natürlich auch insofern ein bisschen schwieriger, weil ja, der Weg ist das Ziel. Also ich habe es so gemacht, wie ich es immer gemacht habe. Ich dachte mir, bevor ich selber mich einmal damit auseinandersetzen kann, brauche ich einmal einen Kurs, weil ich einfach überhaupt nicht gewusst habe, wo ich anfangen soll. Es ist natürlich wie mit einem Instrument. Du kannst dich auch vor das Klavier hinsetzen und schauen, was passiert. Aber in den seltensten Fällen passiert viel. deswegen habe ich einmal einen Kurs gemacht. Aber heutzutage kannst du dir das auch alles natürlich selber beibringen. Ich meine, es gibt mittlerweile so viele YouTube-Tutorials oder ja, oder man fragt Freunde. Natürlich, also ein Studium in dem Sinn gibt es nicht, aber das braucht man natürlich auch nicht für so einen Beruf, weil es da viel mehr um, erstens mal, glaube ich, geht es auch sehr viel ums Gefühl, also um diesen Musikanspruch, den man hat. Und ja, dann heißt es einfach probieren, ob einem das gefällt. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass man nicht glaubt, man ist DJ, weil man sozusagen das DJ-Pult hat und sich vor den Leuten schützt. Also wenn jemand ein bisschen eine Art Soziophobie hat, ist es wahrscheinlich nicht gut, weil du lebst natürlich davon. Ich sage immer, ich bin ein Spiegel. Ich repräsentiere ja das, was ich spiele, und die Leute spiegeln das dann, ob es ihnen gefällt oder nicht. Und das braucht natürlich auch diesen Blick ins Publikum. Also davon lebt's. Wenn sich jemand hinterm DJ-Pult versteckt die ganze Zeit und ja nicht schaut, wie die Musik ankommt, dann ist das, glaube ich, nicht sehr gelungen. Es ist manchmal sehr unangenehm, weil du machst einen Switch und denkst dir, okay, wow, das ist jetzt das perfekte Lied, das passt, und plötzlich ist die Tanzfläche leer. Dann musst du halt schnell reagieren. Also es ist im Prinzip wie ein Tanz. Du schaust, passt es dem Partner, steige ich dem gerade auf den Fuß oder nicht? Genau.
Ja. Aber ich denke mal, gewisse Begabung braucht schon, oder Gefühl für Musik, oder ja.
Gute Frage. Ja, ich weiß es nicht, weil wenn ich einen Abend mir zusammenstelle, wo ich jetzt zum Beispiel nur meinen eigenen Stil auflege, dann ich kann dir nicht sagen, wie ich Musik aussuche. Ich höre mir Musik an und entweder sie gefällt mir und ich denke mir, okay, das berührt mich in irgendeinem Sinne, oder da fühle ich mich bewegt zu tanzen, dann möchte ich das spielen. Aber ich kann dir nicht sagen, wie, weiß ich nicht, wie ein Koch, naja, du musst da Zwetschgen nehmen und Erdäpfel und dann passt das schon.
Mhm.
Also ja, sicher braucht man ein Gefühl. Vor allem, was sicher ganz wichtig ist, ist Taktgefühl. Also ich sehe das immer auf der Tanzfläche, wenn dann die Leute so wilde, ja, arrhythmische Tanzbewegungen machen. Das ist natürlich wahrscheinlich hinderlich, weil ja, du musst verschiedene Takte ineinander verschmelzen können lassen oder einfach dieses Gefühl haben. Und es hilft wahrscheinlich auch schon einmal, ein Musikinstrument in irgendeiner Form gelernt zu haben.
Wie lange hat das eigentlich gedauert, bis du jetzt dorthin gekommen bist, wo du jetzt bist?
Das ist eine gute Frage, weil ich jetzt genau im Jänner eigentlich mein 5-jähriges Jubiläum gefeiert habe.
Ah, lustig, also, auch 5 Jahre.
Ja, genau.
Der Podcast wird auch bald 5 Jahre.
Schau, wie lustig. Also natürlich ist es nicht so, dass es, vor 5 Jahren habe ich begonnen, kann ich mich erinnern. Dann war Corona gleich im Anschluss. Also ich habe noch ein paar Veranstaltungen gemacht und dann kam es eigentlich gleich. Und dann bin ich schwanger geworden, weil ich mir gedacht habe, naja, das kann man ja gut kombinieren. Und man kann sagen, die letzten 3 Jahre sind wirklich die, wo ich gemerkt habe, dass da was weitergeht und dass das auch gut ankommt.
Ist es bei dir sowas dann, also die Jobs, bekommst du die über Mundpropaganda, oder wie kommst du zu deinen Jobs?
Ich glaube, das ist so wie mit meinem Musikstil. Also ich habe irgendwie das Motto, je breiter man aufgestellt ist, desto besser. Also ich habe zum einen viele Plattformen, gerade was jetzt Hochzeiten angeht, auf denen ich bin. Dann ist es natürlich das Beste, wenn man auf Veranstaltungen spielt, wo Menschen sind, die das feiern, was man macht, weil das ist dann die Mundpropaganda. Früher hatte ich noch Visitenkarten auf Veranstaltungen, aber das habe ich jetzt nicht mehr, weil es ist halt so verrückt, wer alle auf Events ist. Also da sind natürlich zum einen die Gäste, dann das Brautpaar, dann das Servicepersonal, dann der Veranstalter. Und wenn nur, weiß ich nicht, 5% von denen zufrieden ist und sagt, hey, wow, dann kriege ich oft Anfragen von Leuten und ich weiß nicht einmal, wer mich da jetzt empfohlen hat. Also das ist sehr schön. Und dann bin ich aber auch recht proaktiv und schreibe einfach verschiedenste Eventagenturen an. Und ich bin ganz verwundert, wie gut das geht. Also man liest das ja oft, dass man einfach fragen soll, ob man, wenn man was will, soll man fragen. Mhm. Aber es ist wirklich so. Also man glaubt das nicht, weil ich denke immer, es ist verrückt. Ich schreibe denen eine E-Mail, hallo, ich bin die Eli Roots, ich würde gerne mal für euch auflegen, habt ihr eine Veranstaltung? Und binnen ein paar Tagen heißt es, gut, dass du fragst, wir haben eigentlich eh gerade ein Event in Planung und brauchen jemanden. Für, was weiß ich, jetzt habe ich zum Beispiel ein Event für Cupra, also diese Automarke. Genauso ist es zustande gekommen und ja, da freue ich mich natürlich sehr.
Was kostet so ein Abend, wenn man dich bucht?
Das ist unterschiedlich. Also man muss natürlich sagen, ich bin der DJ und ich bringe das gesamte Equipment mit. Also ich finde das immer sehr praktisch, wenn man zum Beispiel heiratet und man weiß, okay, die Musik ist gecovert, indem der DJ einfach die Boxen, die Anlage mitbringt, den Controller, das Mikrofon für die Reden und so. Genau, und da starten wir, naja, kommt drauf an, also wenn man sagt, man möchte eine nach dem Abendessen vielleicht einen Hochzeitstanz haben und dann bis in die Nacht tanzen, starten wir dabei, ich würde sagen, 600, 700 Euro. Genau.
Ja, das finde ich okay. Ja. Also absolut gerechtfertigt. Dein Beruf ist ja ein männerdominierter Beruf.
Lange Pause?
Lange Pause.
Das war's auch schon. Mehr gibt's da nicht zu sagen.
Na, wie nimmst du das wahr?
Ich nehme das sehr stark wahr, weil ich meine, ich bin zwar DJ, aber ich glaube, die Tatsache, dass ich eine weibliche DJ bin, macht einen großen Unterschied für mich und meine Arbeit, weil ich immer mehr merke, dass explizit Frauen gewünscht sind auf Veranstaltungen. Also das heißt, sie wollen nicht einen DJ, sondern sie wollen eine DJ und sie wollen wirklich, dass das auch ein bisschen repräsentative Gründe hat. Also gerade so bei, ich hatte zum Beispiel einen Neujahrsempfang für eine Firma und denen war das ganz wichtig, dass man auch zeigt, okay, wir sind modern, wir stehen für Gleichberechtigung. Und das Lustige ist, ganz früher, als ich angefangen habe, wollte ich in so einer DJ-Agentur arbeiten und ich komme da hinein und spreche den CEO von dieser Firma und er sagt so, ja, sowas wie dich hatten wir auch noch nie. Und ich so, ja bitte, was denn? So, na, eine Frau. Und das ist so, das bleibt mir so in Erinnerung, weil, ja, also es ist lächerlich und man merkt es natürlich oft, ja, ich komme dann immer an letztens. Ich habe natürlich riesige Boxen, dass ich 200 Leute bespielen kann und die sind in so alten Mary Poppins Koffern mit so Blumenmuster, weil das passt nirgends hinein. Und nach einer Veranstaltung hat der Chef von Almdudler mir helfen wollen und ich trage den Koffer und nehme ihn so mit einer Hand und er nimmt ihn auch und muss noch einmal greifen, weil er so schwer war. Und dann schaut er mich an und sagt, na, wie machst du denn das? Sag ich, naja, ich habe schon öfters gemacht, ja. Also es sind immer, gerade wenn es um dieses Tragen geht, gibt es so lustige Momente, wo dann oft auch vor allem die Frauen mir am Ende einer Veranstaltung helfen wollen. Und ich sage, bitte könnten wir einfach stärkere Leute beziehungsweise Männer nehmen. Und dann heißt es oft, ja, aber die Frau, selbst ist die Frau. Sag ich, ja, ich weiß, das ist mein Job, aber trotzdem kann ich mich ja auf andere Männer irgendwie stützen und ja. Aber es ist lustig, weil ich glaube, es macht einen Unterschied. Und ich weiß nicht genau, warum so eine männerdominierte Branche nach wie vor ist. Es ändert sich schon viel und es gibt auch viele, gerade im Clubbereich gibt es auch viele Frauenkollektive. Ja, aber es ist, also wir sind noch lange nicht dort, wo wir sein sollten. Und das betrifft ja alle Bereiche.
Mhm. Und wie wirst du in der Branche an und für sich aufgenommen, also auf professioneller Ebene?
Ein gutes Beispiel ist immer der Tontechniker. Immer, wenn es größere Veranstaltungen gibt, dann hat man einen Tontechniker, der hilft einem mit den ganzen Kabeln, mit dem Anstecken und mit dem Licht und was auch immer. Und oft sehen die mich dann und dann sehe ich schon diesen Blick, das ist so ein bisschen, aha, da haben wir schon wieder so eine Frau. Naja, schauen wir mal, was die machen kann. Und aber das ist für mich, an das habe ich mich schon gewöhnt und dann fange ich an zu spielen und dann merkt man so, aha, nein, die ist ja doch gar nicht so schlecht, die kann ja was. Also das ist immer dieser kritische Blick. Aber wenn ich das sehe, denke ich mir, und jetzt erst recht. Also das motiviert mich. Und wenn ich, ehrlich gesagt, wenn ich dann bei so Veranstaltungen bin, wo ich so schlechte DJs höre, dann denke ich mir, nein, das kann es nicht sein. Das gibt's, das muss auch besser gehen. Und das motiviert mich einfach. Und ich glaube, dass diese Einstellung muss man auch haben. Man muss auch den Leuten dann so zeigen, das hat auch nichts mit dem Geschlecht zu tun. Also Entschuldigung, ich weiß nicht, woher ihr das habt, aber das ist absoluter Schwachsinn. Im Gegenteil, eine Frau, die Gefühl hat, kann das mindestens genauso gut wie ein Mann, der einfach glaubt, der muss da Bum-Bum-Musik machen. Es gibt auch sehr gute männliche DJs, das möchte ich jetzt hier nicht so gesagt haben.
Das, was du jetzt da so erzählt hast, das ist ja auch etwas, was dich, glaube ich, dazu bewegt, gezielt Frauen zu ermutigen. Also, dass mehr Frauen in diesen Beruf gehen. Was genau ist dir aber trotzdem noch wichtig, warum dir das ein Anliegen ist?
Mir geht es, glaube ich, auch sehr viel um Selbstbestimmung und dass man einfach oft gar nicht weiß, was es für Möglichkeiten gibt als Frau, weil man nicht über den Tellerrand blickt. Also man muss sich nicht diesem System beugen, sondern man kann auch sein eigenes Ding machen. Ich meine, ich habe mir das nie vorstellen können, dass, also wenn man mir vor, weiß ich nicht, 12 Jahren nach der Matura gesagt hat, wo ich heute stehen werde, ich sage, ja, ich weiß nicht, welche Drogen du konsumierst, aber das wird sicher nicht so ausschauen bei mir. Aber wichtig ist einfach, dass man zu sich steht und dass man auch Dinge ausprobiert. Und natürlich ist es so, dass, ich glaube, bei mir war es einfach Zufall, aber ich bin auch ein Mensch, ich gehe meinem Gefühl halt nach. Also wenn mich etwas interessiert und irgendwer sagt, ja, das kann ja nicht funktionieren, na dann probiere ich es. Mehr als, dass ich das nicht mache, kann ja nicht passieren. Aber ich finde es wichtig, dass wir Frauen auch einfach, also diese Grenzen in unserem Kopf, dass wir die einfach versuchen zu zerstören, weil die gibt's nicht. Das ist alles nur Kopfsache am Ende des Tages. Und wenn es keiner probiert, dann wird es auch nie gemacht werden.
Mhm. Ja, da ist was Wahres dran. Welche Hürden hast du erlebt? Oder was glaubst du, welche Hürden erleben Frauen in diesem Berufsfeld?
Naja, die eine Hürde war sicher, wie ich in dieser DJ-Agentur war und der hat mich die ganze Zeit klein gemacht. Also am Anfang war es so, dass ich immer mit ihm mitgegangen bin zu Veranstaltungen und dann hat er mich halt ins kalte Wasser geschubst und hat gemeint, so quasi, jetzt mach du das einmal. Das war furchtbar, weil ich meine, ich hatte keine Erfahrung und dann stehe ich da auf einer Hochzeit und er ist einfach weggegangen und ich musste da Übergänge machen. Und das Lustige, es war eine Hochzeit von einem homosexuellen Pärchen und die Damen sind dann gekommen und haben gesagt, du bist ja so lieb, du machst aber, gell, du bist doch ganz neu. Und ich so, ja, was soll ich machen? Also es war unangenehm.
Ja.
Und dann hat er mir gemeint, na, du musst üben und üben. Und ich habe mir gedacht, weißt du, irgendwie bei aller Liebe, aber so wie du das machst, ich glaube, das kann ich besser. Mir ging vor allem dieser Umgang mit dem Brautpaar, das war für mich so seltsam. Also die Hochzeit ist ja ein ganz besonderer Tag. Und mir war immer klar, ich möchte meine Brautpaare möglichst gut unterstützen, ja. Und das heißt ja nicht nur, dass ich ihnen die Hand schüttle und ihnen alles Gute wünsche, sondern dass man einfach zeigt, man ist für sie da, ja. Und gerade Frauen, die meistens mit der Planung beschäftigt sind, sind dann so froh, wenn sie einfach auch einmal Tipps bekommen oder beziehungsweise wenn sie Fragen haben, dass das auch weit über meinen DJ-Bereich rausgeht. Ja, wenn sie fragen zum Beispiel wegen der Agape, wann macht man die Geschenkübergabe? Also ich sehe mich da als Ansprechpartner für vieles und nicht nur, ich mache die Musik und weiter geht's. Weil ich meine, am Ende ist so eine Veranstaltung ja wirklich... Da geht es um so viele Emotionen und wenn man merkt, okay, die Stimmung geht gerade den Bach runter, dann sollte man vielleicht sagen, Leute, wollen wir nicht ein bisschen weitermachen? Den Leuten ist schon recht fad, vielleicht spielen wir jetzt mal was. Also ja, und das ist mir bei dem Herrn abgegangen und da habe ich dann gewusst, okay, ich möchte es einfach auf eine ganz persönliche Art und Weise machen. Und ich glaube, das schätzen die Leute auch, dass das nicht, also das ist jetzt nicht so wie, weiß ich nicht, bei TK Maxx, jeder wird da einfach so... Ich bin auch kein Großunternehmen, sondern ich bin halt auch einfach, wenn man mich bucht, dann weiß man, es gibt diese DJ, die macht das und es ist nicht wie in einer Agentur, wo man dann irgendjemanden bekommt, wo man nicht einmal weiß, wer das ist. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dieser persönliche Kontakt zueinander.
Ja, es ging doch so und es ging nach sehr viel Engagement und sehr viel Einfühlsamkeit.
Ja.
Toll, also kann man nur... sich freuen, wenn man dich bei seiner Hochzeit bucht. Wie reagieren eigentlich junge Frauen, wenn sie sehen, ah, da ist ja eine wie die Ellie, die das macht?
Ja, generell ist es immer so lustig, wenn ich halt sage, ich bin DJ, dann finden das alle immer urcool und mittlerweile weiß ich gar nicht, warum die das so cool finden, weil es für mich halt normal ist, dass ich das mache. Aber ich sehe das schon auch so im Publikum dann, wenn man auflegt und das sind kleine junge Mädchen zum Beispiel ich schaue dann auch immer, dass ich sie einbinde und dass ich, wenn zum Beispiel gerade während des Abendessens ist ein bisschen Fahrt, dann ist es oft so, dass sich da so eine kleine Schlange an Kindern bildet und die können das dann ausprobieren. Und das ist für mich so schön, wenn die dann sagen, Mama, ich möchte das auch machen, wenn ich groß bin, ja. Ja, weil viele haben das natürlich, es ist eher eine sehr seltsame, also seltsam nicht, aber es ist eher eine besondere Jobwahl, kann man sagen. Und das kommt gut an, insofern, als dass die Leute sich denken, mal was anderes, glaube ich. Ja.
Ja, das, weil du jetzt gesagt hast, das kleine Kind kommt zu dir und es geht zur Mama und sagt, ich möchte DJ werden. Da habe ich mir so vorgestellt, ob die Mama dann so begeistert ist. Mhm. Der Beruf ist ja schon speziell, da er ja zu einer Tageszeit stattfindet, wo andere schlafen gehen oder am Wochenende, wo man vielleicht nichts tun mag oder Ausflüge machen mag. Wie gehst du damit um? Und vor allem, du bist ja auch Mama.
Ja, das ist eine gute Frage. Das Wichtigste war für mich immer, weil ich gewusst habe, dass, also wenn man an einen DJ denkt, denkt man wahrscheinlich an einen schickenden Alkoholiker mit einer leichten Drogenabhängigkeit. Und das war für mich immer klar, ich will ernst genommen werden und ich will einfach das sehr professionell aufziehen. Und das ist, glaube ich, irgendwie auch mein Markenzeichen, dass die Leute sich wundern, wenn ich auflege, dass ich dann halt einfach mein Soda Zitron bestelle. Und wenn ich ganz steil gehen will, dann bestelle ich mein Cola Light. Das findet mein Mann immer so lustig, wenn ich sage, ja, heute habe ich wieder 3 Cola Light getrunken am Abend. Das ist ganz wichtig, weil erstens einmal wüsste ich nicht, wie ich das kombinieren soll. Ich arbeite ja, das ist ja meine Arbeit und da möchte ich ja mich voll konzentrieren können. Und da muss ich nüchtern sein, Punkt. Also es geht nicht anders. Und das heißt aber nicht, dass ich da jetzt steif stehe und einen Stock im Hintern habe, sondern diese Musik, wenn man das spielt, was einem gefällt, dann ist das ja so, wie soll ich sagen, euphorisierend, dass ich da dann wirklich abgehe. Also das kann man sich nicht vorstellen. Und die Leute wundern sich dann immer. Aber ich sage halt, die Musik ist einfach meine Droge. Ich brauche da nichts anderes, ja. Und es ist ganz wichtig, auch als DJ, eben so wie ich immer sage, dieser Spiegel. Also wenn ich einfach dastehe und die Leute schauen mich an und denken sich, boah, der ist ja Urfahrt, naja, dann kann ja keine Stimmung zustande kommen. Das heißt, ich muss ja auch die Leute motivieren mit dem, was ich tue. Und ja, genau, ich bin Mama, das ist richtig und da bin ich auch sehr stolz drauf. Das funktioniert tadellos. Also wie ich noch eine Festanstellung hatte mit 32 Stunden, hat das bei weitem nicht so gut funktioniert wie jetzt, weil ich arbeiten gehe, wenn mein Sohn ist 3 Jahre alt geworden im Dezember. Also er geht schlafen und ich gehe arbeiten und das ist großartig. Also natürlich ist es nicht immer so, dass ich dann am Abend gehe, wenn ich Firmenveranstaltungen habe oder so. Jetzt war es zum Beispiel am Wochenende so, dass ich 2 Veranstaltungen hatte, 2 Hochzeiten, Freitag, Samstag. Und das funktioniert aber alles nur, weil ich einen Partner habe, der sagt, wir sitzen da alle im selben Boot und wir unterstützen uns. Und er kommt aus der Gastro, er war Restaurantleiter und ist jetzt auch wieder in einem anderen Restaurant. Und er hat das Glück, dass er auch diese Freiheiten besitzt. Also wenn er einen Bürojob hätte, wäre das alles natürlich nicht so leicht. Im Sinne von, dadurch, dass diese Dienste sich immer ändern, kann er auch sagen, bitte, ich möchte Freitag, Samstag frei haben, weil meine Frau muss da arbeiten. Also das, glaube ich, ist ganz wichtig. Alleine könnte ich das nicht so machen, wenn ich nicht eine Familie hätte oder einen Mann, der sagt, du, wir unterstützen uns gegenseitig. Und das ist für mich das Schönste, weil ich glaube, es ist auch nicht selbstverständlich, dass man das hat, leider. Und natürlich braucht schon auch, wenn man, also wenn beide berufstätig sind oder voll berufstätig sind, je nachdem, braucht es natürlich auch ganz viel Planung. Und wir haben auch Großeltern, die uns da komplett unterstützen, weil oft ist es so, dass man dann halt sagt, bitte, ich habe jetzt für Donnerstag einen Gig reinbekommen, kannst du dann meinen Sohn, eben den Elia, abholen? Und ja, wenn man weiß, man hat einfach ein Netzwerk und das ist ganz wichtig. Man kann das nicht alles alleine machen. Also ich verstehe mich sehr gut mit meinen Eltern und Schwiegereltern und dementsprechend, ja, ist das großartig und sie genießen das dann auch.
Ja, das klingt gut organisiert und schön, dass ihr das habt. Eine andere Frage jetzt, die mir da beim Erzählen aufgefallen ist. Wie ist es dann mit der Partnerschaft? Kommt die dann nicht ein bisschen zu kurz?
Gar nicht. Vielleicht auch, weil wir nur ein Kind haben. Ich möchte nur ein Kind haben. Mein Mann hätte manchmal gerne zwei, aber seitdem, also ich bin Einzelkind und ich möchte nur ein Kind haben, weil ich sage, ich will nicht nur Mutter sein. Das macht mich unglücklich. Ich bin auch Unternehmerin, ich bin auch Ehefrau und ich bin auch einfach nur ich. Und das braucht alles Zeit. Ja. Und natürlich sind die Anfänge, wenn man ein Kind hat, sehr intensiv, vor allem als Frau, weil man stillt, weil man seinen Körper irgendwo auch hergibt. Und das ist einfach für viele eine Umstellung. Aber ich muss sagen, also dadurch, dass ich selbstständig bin, kann ich mir einteilen, wann ich arbeite. Also es ist für uns wunderbar, weil mein Mann arbeitet 4 Tage die Woche und geht am Nachmittag arbeiten. Der arbeitet meistens von 17 Uhr bis 1 Uhr in der Früh. Und dann schauen wir eben, dass wir uns immer abwechseln mit der Arbeit. Aber das heißt im Prinzip, dass wir die Vormittage oder die Mittage gemeinsam haben. Und das ist natürlich,
okay. Das
ist ja ein Luxus. Also wer hat das schon,
ja. Dass
er gemeinsame Zeit hat, beziehungsweise natürlich dann Zeit für was anderes. Aber auch da, als ich noch angestellt war, war das alles unmöglich. Also da war viel mehr Stress und ich möchte mir das immer auch vor Augen halten, weil man nimmt dann natürlich irgendwann die Dinge für selbstverständlich an, dass man so lebt, wie man lebt. Aber das ist es nicht. Also diese Zeit und diese Muße, sich dann einfach zu überlegen, okay, wie wollen wir unsere Partnerschaft auch leben? Oder vielleicht haben wir jetzt Zeit, wo wir zu zweit mal was machen können, ja, unter der Woche. Das ist einfach ein großer Luxus natürlich.
Mhm. Ich habe jetzt gleich zwei Fragen.
Ja.
Die eine Frage ist, wenn man jetzt selbstständig ist, da sind ja noch viele andere Dinge mitzubedenken. Zum Beispiel kein geregeltes Einkommen, also gewisse Unsicherheit unter Anführungszeichen. Dann, was ist, wenn man krank ist? Dann gibt's ja trotzdem regelmäßige Kosten, die man hat. Wie ist das für dich? Weil wenn man, also auf der einen Seite, so wie du deinen Job beschreibst, cool, mega, ja, Freizeiteinteilung und du kannst ja kreativ sein, du kannst dich einbringen in deiner Expertise. Aber wie gesagt, es gibt auch diesen anderen Part. Wie ist der für dich?
Das stimmt und das ist auch immer etwas, was mich beschäftigt. Das habe ich noch, glaube ich, gar nicht dazu gesagt. Ich bin nebenbei eine Ethiklehrerin in einer Waldorfschule für 4 Stunden. Einfach aus diesem Sicherheitsaspekt, weil ich mir denke, ja, selbstständig sein allein ist schwierig. Aber am Ende des Tages muss man sich da auch irgendwann, habe ich das Gefühl, entscheiden, weil ich komme jetzt schon an einen Punkt, wo die Aufträge einfach unter der Woche Thema sind und ich da vielleicht Unterricht habe. Und ja, das ist einfach problematisch, weil es geht nicht alles. Und dann, ich denke mir immer, man muss zufrieden sein mit dem, was man hat. Insofern als, natürlich weiß ich nicht, was in 5 Jahren sein wird. Und vielleicht bin ich in 2 Jahren nicht mehr DJ, aber ich kann es ja jetzt nicht planen. Und wenn es jetzt gut läuft, soll ich mit dem zufrieden sein? Und dadurch, dass mein Mann ja nicht selbstständig ist, ist es insofern eine Sicherheit, weil wir sagen, wir haben irgendwie beides von allem. Aber ja, je älter ich werde, desto entspannter gehe ich damit um. Es ist natürlich richtig, wenn ich krank wäre, dann ist es insofern ein Problem, weil dann kann mich niemand ersetzen. Mittlerweile habe ich halt ein Netzwerk an DJs, die dann einfach den Gig für mich machen. Das sage ich auch immer dazu, weil natürlich überlegt sich jedes Brautpaar, um Gottes Willen, wie ist das dann, wenn du krank wirst. Das Gute ist, ich bin 31 Jahre alt, ich bin sehr fit, ich kümmere mich um mich. Das ist natürlich auch so eine Sache. Also je älter ich jetzt werde, mir ist der Sport ganz wichtig, weil ich nicht mit, weiß ich nicht, 34 einen, wie sagt man, einen Ischias oder einen Bandscheibenvorfall haben möchte, ja. Also, aber man ist sich nie sicher und ich könnte auch Bankangestellter sein und dann plötzlich von der U-Bahn, aber von der Straßenbahn vielleicht erwischt werden. Also das muss man natürlich irgendwann, glaube ich, auch einsehen. Man kann nicht alles haben. Also man kann nicht die Selbstständigkeit haben und sich dann ärgern, warum man kein 13., 14. Gehalt hat. Hat man außerdem eben, mit der Steuer geht das irgendwie. Ja, also es ist in Ordnung.
Die andere Frage, die mir im Gespräch, also in dem, was du gesagt hast, aufgefallen ist, du hast es so gut beschrieben, die Rollen. Und vor allem, was ich so wichtig finde und ich hervorheben möchte und es bei mir selber auch sehr lange gebraucht hat, das ernst und wichtig zu nehmen, ist, dass du auch ein Ich bist.
Das stimmt, ja.
Und die Frage ist, weil du bist doch sehr jung und man hat eigentlich wenig Zeit, über solche Dinge nachzudenken, weil ja so viel anderes auch auf einem hereinströmt. Ist da das Philosophiestudium ein bisschen, trägt es dazu bei, dass dir das so bewusst ist oder wie erklärst du es dir?
Also ich glaube, dass das Philosophiestudium generell mein Leben komplett prägt. Also es hat angefangen damit, dass meine Masterarbeit das Thema war, das Verhältnis von Männlichkeit und Maskulinität. Das Verhältnis von Männlichkeit und Vaterschaft, eine Maskulinitätsstudie, so war das, genau. Und also da hatte ich ja noch, da war ich dann schwanger, wie ich die Masterarbeit geschrieben habe. Und das war für mich so cool, weil ich mich zuerst einmal in der Theorie mit dem Thema auseinandersetzen konnte. Und das war das Beste für uns überhaupt, weil ich natürlich auch viel mit meinem Mann dann geredet habe und wir draufgekommen sind. Es ist natürlich wie überall, wenn man zuerst darüber nachdenkt und dann das macht, ist es oft von Vorteil, als wenn man es macht und sich dann denkt, okay, irgendwas ist da falsch. Natürlich ist das alles ein Work in Progress, aber dieses theoretische Wissen, auch zu wissen, wie das in Österreich ist und wie die Gesellschaft eigentlich Vätern einen Stein in den Weg legt, das war für mich ganz wichtig zu wissen, weil ich wusste, ich will einen Vater haben, der möglichst egalitär sich mit dem Kind auseinandersetzen kann. Und das fängt ja bei Maternal Gatekeeping an, wo die Frau glaubt, sie weiß alles besser, nur weil sie stillt oder so. Und das wollte ich halt nicht. Genau. Was war deine Frage nochmal?
Na, dieses die Bewusstsein, ja, des genau. Ichs und auch genau. Philosophie dazu beigetragen.
Das glaube ich schon, auch weil ich einfach diese ganzen Themen, nicht alle leider, aber sehr viele, einfach schon in meinem Studium gelernt habe und es ja immer ein Austausch ist mit allem. Aber ich glaube, das Thema, oh ja, und das zweite Thema, also liegt eher auf der Hand, Vaterschaft und Männlichkeit war, aber das erste war der Feminismus. Also ich bin eigentlich schon als Teenager habe ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil ich immer schon gemerkt habe, man ist da anders. Also es hat angefangen, dass ich dann zum ersten Mal eine Schulsprecherin gesehen habe bei uns im Jahrgang und ich dachte, das möchte ich auch. Und dann bin ich auch Schulsprecherin geworden. Also diese Role Models damals, und so lebe ich wahrscheinlich auch mein Leben einfach, weil ich mir denke, man muss sein eigenes Ding machen. Aber das hat nichts mit meinem Studium zu tun, sondern so wurde ich auch erzogen. Also meine Mutter hat immer geschaut, dass ich einfach zu mir stehe. Und ich meine, vielleicht liegt es auch an meinem Aussehen, weil ich halt ein bisschen anders ausschaue. War ich immer so, dass, ein schwarzes Schaf hört sich schier an, aber so der, also schlecht an so. Ich bin halt ein bunter Hund und das, glaube ich, kommt auch bei meinem Job gut an, dadurch, dass ich bin ja auch selber adoptiert, sprich, ich weiß gar nicht, woher ich komme. Ich habe zwar versucht herauszufinden, woher ich komme, aber es ist nicht so leicht. Und deswegen bin ich einfach alles. Und das macht für mich schön, weil dann gibt es viele Möglichkeiten.
Wow.
Ja.
Da hast du jetzt aber was sehr Persönliches.
Ja, aber das ist für mich ganz normal, das gehört zu mir, weil meine Mutter oder meine Eltern haben immer ganz offen darüber geredet, weißt du?
Mhm.
Und es ist lustig, weil das sehr schnell Thema wird bei mir. Wenn mich die Leute sehen, sagen sie immer, na, die Haare, hast du die von deiner Mutter? Und dann sage ich immer beim Friseur so, nein, ich bin adoptiert. Und dann ist es oft für die Leute unangenehm, aber für mich nicht, weil das ist so, wie wenn ich sage, ich habe einen Hund, weißt du? Also da kann man ganz offen darüber reden und hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie man damit aufgezogen wurde.
Auf jeden Fall, ja. Wenn du so auf Veranstaltungen arbeitest, stößt da eigentlich das Thema, dass du Mutter bist, auf Unverständnis?
Nein, eigentlich ganz im Gegenteil. Also ich meine, ich hänge das nie groß raus, weil das ist ja, das eine ist privat und das andere ist geschäftlich. Aber vor einem Jahr hatte ich eine Weihnachtsfeier für ein Immobilienunternehmen. Und aus irgendeinem Grund hat mich dann der CEO gefragt, bevor ich, also ich habe aufgebaut und der kommt zu mir und sagt, na, und wann bist du heute aufgestanden? Weil heute wird's lang dauern. Und ich sage, ja, ich bin um 5:30 aufgestanden und er schaut mich an. Sag ich, naja, ich habe einen 2-jährigen Sohn zu Hause, was, das ist ja ganz normal. Und das war gut, dass er mich das gefragt hat, weil die Veranstaltung ist dann sehr lange gegangen und ich musste noch nach Hause fahren und irgendwann habe ich gesagt, es tut mir leid, aber ich glaube, es ist jetzt der Zenit erreicht, ich muss dann nach Hause. Und das fand ich eine sehr coole Reaktion. Man muss natürlich sagen, bei so einer Weihnachtsfeier, das Publikum ist dann schon recht alkoholisiert und die wollen dann nicht aufhören. Und dann hat der CEO gesagt, so, es ist jetzt vorbei, weil, und alle, nein, ich will auch, ich soll auch weiterspielen. Und er so, nein, wisst ihr warum? Weil die DJ hat ein Kind zu Hause und die muss jetzt zu ihrem Kind. Und das fand ich toll, weil das hätte er nicht machen müssen, hätte er einfach sagen können, Schluss, vorbei. Also ganz im Gegenteil. Und ich habe schon das Gefühl, dass da ein Bewusstsein ist und dass die Leute das auch, also es ist gar nicht so, dass man mich dann irgendwie urteilt, sondern dass man sagt, wow, toll, dass du dass du das so machst. Ja. Das wissen aber jetzt auch nicht alle. Also es ist nicht so, dass ich jedes Mal sage, ja, ich habe ein Kind zu Hause. Oft, wenn ich mit Brautpaaren rede und da höre ich dann irgendein Kind quengeln im Hintergrund, sage ich, ich kenne das und so kommt man dann halt ins Gespräch. Aber ich glaube, das ist auch dann ein Vertrauenszuschuss, wenn sie hören sozusagen, die DJ ist nicht nur unterwegs, sondern ist auch Mutter.
Wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass du eben Frauen motivieren möchtest für dieses Berufsfeld. Und vermutlich denken viele, ja, das ist nichts für mich. Wie kann man das durchbrechen, diesen Gedanken?
Was ist nichts für sie, meinst du?
Der Beruf,
der
DJ.
Beruf. Na, dann ist er vielleicht auch nichts. Also das ist ja auch okay. Ich glaube, nur wichtig ist, man weiß ja gar nicht, was einen erwartet. Also wenn einen das interessiert, sollte man sich mal damit auseinandersetzen. Aber wenn es nicht für einen ist, ja, dann glaube ich, ist das völlig in Ordnung. Also so für mich wäre zum Beispiel ein Chemiestudium nichts. Da bin ich auch sehr froh darüber.
Ja, nein, ich glaube, das habe ich jetzt falsch gesagt, sondern im Sinne von, ja, es wird Sie interessieren, aber Sie glauben, also
Sie
dass es für Sie als Frau
ja,
ja,
okay, Entschuldigung, das habe ich falsch verstanden.
Passt.
Nein, man muss auch sagen, es gibt mittlerweile extrem tolle Frauen, wie soll ich sagen, nicht Verbindungen, aber so Frauenkollektive, die aber auch zum Beispiel Kurse anbieten. Also das ist eine super Möglichkeit, weil erstens mal hast du dort eine Gruppe an Gleichgesinnten, du lernst es und du kriegst dann dort aber auch die Möglichkeit zu spielen. Und das ist am Anfang natürlich die Gretchenfrage, wie komme ich an Gigs, wie komme ich an Veranstaltungen? Und also das würde ich auf jeden Fall machen, wenn ich sage, ich traue mich nicht, dass ich mir da so einen Safe Space suche. Und dort dann einfach schau, die sind auch alle ganz lieb, weil man unterstützt sich natürlich gegenseitig. Also das, ja, das würde ich auf jeden Fall vorschlagen.
Super. Ich würde jetzt gerne noch was zu vorhin sagen, weil natürlich, wie du vorhin sagtest, dass du adoptiert bist, finde ich toll, dass du so offen damit umgehst. Jetzt hast du dann gesagt, viele sind dann betroffen. Ich habe dann jetzt auch nicht weiter gefragt, weil ich in einer gewissen Weise auch betroffen bin, aber nicht in dem Sinn wie du. Aber was mich betroffen gemacht hat, ist die Aussage, dass du versucht hast, deine Eltern zu finden und nicht gefunden hast. Weil bei mir ist es so, mein Vater hat sich von meiner Mutter getrennt, wie ich 1,5 Jahre alt war. Und ich habe sie später wie ich so zum zweiten Kind schwanger war, ausfindig gemacht. Und das war für mich wirklich ein wichtiger Schritt. Es war mir wichtig, sie kennenzulernen. Deswegen war ich so ein bisschen betroffen jetzt, weil ich mir gedacht habe,
Ich verstehe schon. Aber da muss ich eins sagen, habe ich vielleicht nicht klar genug gesagt. Also natürlich, ich meine, wenn man adoptiert ist, will man natürlich wissen, woher man kommt, speziell wenn man anders ausschaut als alle anderen Kinder in der Schule. Also wegen meinen Haaren. Ich habe Locken. Und wie ich 18 war, habe ich dann mit meiner Freundin recherchiert und ich habe auch meine leibliche Mutter getroffen. Also ich habe sie zweimal habe ich sie getroffen, aber es ging mir gar nicht, also ich dachte mir, wenn ich meine Mutter treffe, werde ich dann herausfinden, warum ich so ausschaue, wie ich ausschaue oder woher ich komme. Das Problem ist, meine Mutter hat ganz glatte blonde Haare.
Was?
Ja. Und dann wusste ich wieder nicht. Ich dachte mir, sie sagt mir, ja, du kommst aus Ghana oder was weiß ich, ja. Naja, und dann habe ich mir gedacht, sie kann mir sagen, wer mein Vater ist. Und sie konnte mir aber, es ist genau umgekehrt wie bei dir, nichts über meinen Vater sagen. Mhm. Und irgendwann habe ich mich damit abgefunden, so ist es. Also ich weiß schon etwas, aber ich habe mich dann auch mit diesem Nichtwissen abgefunden, was eh toll ist, glaube ich, weil ja, man kann es halt nicht ändern. Es ist in Ordnung.
Genau.
Ja.
Super. Danke.
Bitte gerne.
ja. Ich denke, wir haben jetzt so ziemlich vieles von dir und dem Beruf DJ erfahren und ja, von den Herausforderungen. Wenn man jetzt zum Abschluss so ein bisschen so einen Ausblick macht, was ist so deine Vision für dich, aber auch für Frauen in kreativen Berufen beziehungsweise in deinem Beruf?
Ich möchte gerne, dass es nicht mehr als Orchidee gilt, wenn man eine Frau ist und gebucht wird. Der Begriff der Quotenfrau dann, aber wahrscheinlich braucht es trotzdem auch einmal eine Quotenfrau, dass es sich etabliert. Also das ist ja auch in Ordnung irgendwie. Meine Vision wäre für mich, dass ich weiterhin das mein Ding einfach mache und dass ich dann aber auch gerne was Gutes machen möchte. Also ich möchte gerne ein bisschen etwas zurückgeben, weil ich denke mir, es ist einfach so ein unglaubliches Privileg teilweise und auch unglaublich manchmal, diese ganzen Veranstaltungen mitzubekommen und zu sehen, dieses ganze Geld, was da verprasst wird für irgendwelche Marketing-Events, die vielleicht jetzt so gar nicht so wichtig sind. Und da denke ich mir schon oft, dass das alles eine Bubble ist und ich gerne auch diesen Sinn dahinter einfach für mich mehr ausleben möchte. Und ich glaube, ich möchte mich immer weiterentwickeln. Also das ist für mich das Allerwichtigste, dass ich nicht stillstehe und ja, aber ich glaube, die Sorge brauche ich ja nicht haben bei mir.
Was möchtest du Frauen mitgeben, die noch zögern, ihren eigenen Weg zu gehen?
Vielleicht, dass sie sich erstens einmal ein Vorbild suchen oder dass sie sich einmal mit Literatur auseinandersetzen, die ihnen so ein bisschen einen Tritt gibt und sagt, hey, du hast nur dieses eine Leben und du musst nicht in diesem Rad gefangen sein, weil dir das irgendwer, sei es, weiß ich nicht, die Familie, die Gesellschaft sagt. Also man muss aber zuerst einmal wissen, was man überhaupt will. Also wenn man herausfindet, man lebt eigentlich nur das Leben, was die Eltern für einen sich vorgestellt haben, naja, das ist vielleicht sehr unangenehm, aber da muss man halt drüber hinwegkommen und sagen, ja, okay, das möchte ich nicht, aber was will ich dann eigentlich? Und das ist ja sehr schwierig, weil ich glaube, wenn du die meisten Leute fragst, dann sagen sie wieder, das ist eine philosophische Frage. Ja, Gott sei Dank. Genau.
Jetzt sind wir wieder bei der Philosophie.
Da haben wir es wieder, genau.
Da haben wir es wieder. Eli, wo kann man dich buchen?
Wo kann man mich buchen? Man kann mich auf meiner Website buchen, also www.eliroots.at. Man kann mich über Social Media buchen, also Instagram heiße ich auch Eli__roots. Oder wenn man heiratet, kann man auf hochzeit.click.c. Kann man mich da buchen, hochzeit.click ist auch eine Möglichkeit. Und sonst kann man mich einfach googeln, Eli Roots. DJing geht auch. Ich bin überall zu finden. Und entweder man ruft mich an oder man schreibt mir eine Nachricht auf Instagram oder WhatsApp oder was auch immer. Ich freue mich über alles.
Und in den Shownotes wird es auch noch stehen.
Genau.
Super. Ja, dann herzlichen Dank für das Gespräch. Und jetzt kommt noch der Wordrap.
Mhm.
Ganz auf dich abgestimmt.
So, ich bin gespannt.
Gut, bist du bereit?
Ich denke schon.
Feminismus bedeutet für dich als DJ?
Feminismus bedeutet für mich als DJ, sein eigenes Ding machen zu können und die Musik zu feiern und das Leben von Frauen einfach zu zelebrieren.
Frau sein in der Musikszene heißt für dich?
Frau sein für mich in der Musikszene bedeutet ich sein. Das ist so, ja.
Du fühlst dich gleichberechtigt, wenn?
Wenn ich ernst genommen werde.
Eine Frau, die dich feministisch geprägt oder inspiriert hat?
Simone de Beauvoir.
Wenn du einen Tag lang Frauenministerin wärst, würdest du?
Da fällt mir viel ein. Ich würde schauen, dass es genügend Kindergartenplätze in Wien gibt. Ich würde schauen, dass viel mehr Männer Papamonat machen und dass sie mehr in Karenz gehen und das skandinavische Modell mehr abschauen. Das kann nicht so schwer sein, dass man es einfach kopiert. Und ich würde generell Frauen fragen, was sie gerne ändern wollen. Und ganz wichtig, das Allerwichtigste, ich würde dafür sorgen, dass Frauen gleich viel oder mehr verdienen wie Männer. Gleich viel ist in Ordnung natürlich.
Ja, wobei mehr auch nicht schlecht ist.
Natürlich, aber sonst regt sich gleich wieder mehr auf.
Wir haben ja was nachzuholen.
Richtig, richtig, ja.
Was würdest du deinem jüngeren Ich auf dem Weg geben? Mit auf den Weg geben?
Mach dein Ding, das wird schon. Alles gut. Keep on doing.
Und zum Abschluss noch ein Buch, das dich geprägt oder empowert hat?
Ein Buch wäre von Sheryl Sandberg, Lean In. Das war die CFO von Facebook früher. Das habe ich mit 20 gelesen, also. Aber es war für mich damals sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das alles noch so sehe, aber gerade so Job und Familie, wie die das gemacht hat, auch wenn sie jetzt in der Kritik steht, aber egal. Und das zweite Buch wäre von Rutger Brechmann, Moralische Ambition. Da kann man auch gleich das andere Buch von ihm lesen. Das ist auch großartig. Das heißt Im Grunde gut und da geht es darum, dass die Menschen gut sind. Und das erste Buch von ihm, Moralische Ambition, steht im Untertitel, wie man sein Talent nicht weiter vergeudet. Und das finde ich so gut, weil er einfach möchte, dass die Menschen mehr aus ihrem Leben machen und ihre sinnlosen Jobs an den Nagel hängen und einfach, ja, etwas tun, was der Welt hilft, sei es Vereine, sei es, ja. Also, das ist ein extrem inspirierendes Buch, finde ich.
Dankeschön.
Bitteschön.
Liebe Elli, vielen Dank für dieses offene, starke und richtig spannende Gespräch. Ich finde es toll, dass du deinen Weg gefunden hast und dass du auch ein Leben lebst, wo man das Gefühl hat, das taugt da so richtig. Das ist wirklich etwas, was total schön ist. Und auch danke dafür, dass du dich stark machst für andere Frauen. Und schön, dass du im Frauenstimmen-Podcast zu Gast warst.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich voll gefreut und es ist, ja, es hat einfach nur Spaß gemacht mit dir.
Fein. Danke dir.
Danke.
Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit mir, Anita. Hier lernt ihr spannende und interessante Frauen kennen und bekommt Denkanstöße zum Thema Gleichstellung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr sie auf Instagram oder Facebook teilt und euren Freundinnen davon erzählt. Lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Sendet mir Feedback, Vorschläge für Interviewgäste oder Anregungen unter anitapitsch@aon.at oder ganz einfach auf Instagram oder Facebook unter Frauenstimmen, der Interview-Podcast. Sowohl auf meiner Website als auch auf den Social Media Accounts findet ihr Fotos zu den Interviewpartnerinnen und News zum Thema Gleichstellung. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Gemeinsam erreichen wir viel mehr.